Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von
Jetzt mal ganz friedlich. Klimawandel die zweite. Wir sind weiter dran an unserem Schwerpunktthema. Was hat der
Frieden verbessert das Klima?
Frieden verbessert das Klima. Was hat Frieden und Konflikt mit dem Klimawandel zu tun und oder umgekehrt?
Genau. Und da sind wir heute in der zweiten von vier Folgen.
Und nachdem wir letztes Mal ein bisschen theoretisch gesprochen haben, gehen wir heute in ein ganz konkretes Beispiel rein und schauen uns ein Projekt an im Niger. Und dazu haben wir zwei Gäste, Noé Müller-Rowold und Nina Nick. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Hallo, ihr beiden. Ja, Niger oder Niger, ne? Kann man irgendwie beides sagen.
Worauf müssen wir uns einigen, auf eins?
Ja? Niger klingt schöner.
Okay, Niger. Alles klar. Ihr habt ja auch die Folge mit der Rebecca Fröse gehört, wo es schon um Klimawandel und Konflikt ging.
Ja.
Mhm.
Was ist euch davon in Erinnerung geblieben, so als Hauptpunkte?
Also bei mir waren es vor allem zwei Punkte. Also zum einen, dass ich es super spannend fand, dass die theoretische Einwertung sich super widergespiegelt hat, auch in meiner praktischen Arbeit. Also dass Klimawandel ein Risikomultiplikator ist und nicht Klimawandel direkt zu Konflikten führt. Und einen zweiten Punkt, das war ein Aspekt oder den Begriff, den kannte ich noch gar nicht. Es wurde ja gesprochen über Environmental Peacebuilding. Also dass man durch Ansätze, durch gemeinsame Ansätze den Klimawandel, den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzutreten, auch Peacebuilding fördern kann.
Also hast du noch was dabei gelernt, ja? Wir sind ein pädagogischer Podcast.
Ja, ich habe einen neuen Begriff gelernt, jetzt weiß ich, was ich tue.
Okay. Ah, okay, du hast es schon immer gemacht, aber jetzt weißt du, wie du es nennen kannst.
Genau.
Okay, Noé, wie ist bei dir? Was hast du noch im Ohr?
Ja, also ich glaube, also vieles. Ich fand das Beispiel, diese Case Study an sich erstmal sehr interessant. Man hat natürlich viel Konkretes gelernt an diesem Fallbeispiel in der Amazonas-Region. Aber ansonsten, was ich auch mitnehme, auch für unseren lokalen Kontext, ist einmal, was Nina schon mal gesagt hat, diese Sache mit, dass Klimakonflikte oft oder fast eigentlich nie der einzige Faktor ist, aber als Multiplikator agiert. Und dass es tatsächlich keine direkt belegbare Links gibt zwischen Klimawandel und Konflikte in der Regel. Das ist bei uns auch ähnlich. Und die dritte Sache, ganz am Ende des Gesprächs, fand ich sehr interessant, ist, wie sie gesagt hat, es geht dann auch um die nächsten Schritte. Also wie geht man dann mit dieser Thematik um, ganz konkret? Wie gehen Projekte damit um? Und da muss man wirklich aufpassen, dass man, wenn man versucht, sogenannte Klimakonflikte oder Konflikte, die mit Klimawandel in Verbindung sind, muss man wirklich schauen, dass man keinen weiteren Schaden anrichtet. Und da gibt es, glaube ich, auch in unserem, das ist auch in unserem Projektkontext sehr relevant.
Ja.
Was vielleicht noch wichtig ist, das finde ich, sie hat am Schluss, hebt sie ja sehr darauf ab oder fordert ein, dass es eine größere Integration gibt von friedenspolitischen und umweltpolitischen Ansätzen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir heute mit euch sprechen, weil, kleiner Spoiler, da wird es ja heute auch drum gehen. Das ist ja ein Versuch, ein Ansatz, solche unterschiedlichen politischen Ansätze und Themen miteinander zu verbinden. Aber dazu später.
Genau, und bevor wir von der Amazonas-Region in den Niger sappen, werden wir auch nochmal einen kleinen Einspieler haben von unseren Studentinnen, die auch ein bisschen auf den Konfliktkontext eingehen. Ne? Was sind die Probleme und auch die Auseinandersetzungen, die in dem Land passieren? Und Sophie Richter und Sophie Marie Annen werden uns jetzt eine kleine Kostprobe davon geben.
Kampf um Strohhalme. Ressourcenkonflikte im Niger in Zeiten des Klimawandels.
In den kommenden Wochen beginnt im Niger die Regenzeit. Für viele Nomadinnen im Niger ist dies die Zeit der jährlichen Weidewanderung. Diese geht jedoch oftmals mit gewaltvollen Auseinandersetzungen einher. Niger gehört, wie auch Benin, Burkina Faso oder der Tschad, zu den Sahelstaaten und damit zu den ärmsten Ländern weltweit. Der Großteil der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft und Viehzucht. Meistens werden die Tiere auf nicht eingezäunten Naturweiden gehalten. Deshalb spricht man hier von Agropastoralismus.
Allerdings erlaubt nur ein schmaler Streifen im Süden des Landes landwirtschaftliche Nutzung, denn der Norden zählt größtenteils zur Sahara-Wüste. Daher ziehen viele NomadInnen in die südliche landwirtschaftliche Zone, um ihr Vieh von den Ernterückständen zu ernähren. Die ViehzüchterInnen wandern also nacheinander zu verschiedenen Weideressourcen. Diese Wanderweidewirtschaft wird auch Transhumanz genannt. Die Weidewanderung ist die bedeutendste Wirtschaftsform der Region.
Dies ist allerdings jedes Mal mit sozialen Spannungen verbunden. Oftmals treffen die Herden auf den Feldern ein, wenn die Erntetätigkeiten noch nicht beendet sind. Dann verursachen die Tiere Schäden auf den Feldern. Dies löst jährlich tödliche Konflikte zwischen NomadInnen und AckerbäuerInnen aus. Strohhalme sind demnach ein umkämpftes Gut. Dazu kommt, dass die AckerbäuerInnen oftmals selbst Vieh halten und die Ernterückstände für ihr eigenes Vieh aufbewahren wollen.
Die Routen der ViehzüchterInnen führen nicht nur in Niger zu zahlreichen Problemen und Spannungen. Die mangelnden Weideflächen und die knappen Wasserressourcen zwingen die ViehzüchterInnen, ihre Routen über nationale Grenzen hinweg auszuweiten. Es kommt also nicht nur zu innerstaatlichen agropastoralen Konflikten. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen AckerbäuerInnen und NomadInnen finden mittlerweile grenzüberschreitend statt. So steigen auch die Spannungen mit den Nachbarstaaten wie etwa Benin oder Burkina Faso.
Auch das Zusammentreffen verschiedener Ethnien birgt enormes Konfliktpotenzial, vor allem aufgrund sozialer, kultureller und ökonomischer Unterschiede und Ungleichheiten. Diese haben ihren Ursprung in der Kolonialzeit und bedingen die Landnutzungsrechte bis heute. Dies ist ein immer wiederkehrender Grund für weitere Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen von ViehzüchterInnen, AckerbäuerInnen und NomadInnen. Friedliche Konfliktlösungen, wie etwa durch Mediation, sind aufgrund unterschiedlicher Sprachen sehr schwierig.
Der Klimawandel verschärft diese Problematiken. Lebensmittelknappheit und Hunger bilden ein großes Problem in der gesamten Sahelzone. Desertifikation und Übernutzung der Böden führen immer wieder zu Dürren. Die Sahara-Wüste breitet sich weiter aus. Während der Regenzeit fällt der Regen immer spärlicher und unregelmäßiger. Dadurch kommt es häufiger zu Ernteausfällen. Das heißt weniger Ernte für immer mehr Menschen, denn das Bevölkerungswachstum im Niger zählt zu den höchsten weltweit.
Die knappen Naturressourcen sind schon heute kaum ausreichend, um die Bevölkerung zu ernähren. Das heißt, eigentlich müsste immer mehr Fläche landwirtschaftlich genutzt werden. Dies steht aber in Konkurrenz mit der Viehzucht der Nomadinnen. Das starke Bevölkerungswachstum und der damit verbundene Druck auf den Weideraum verschärfen also die Konfliktsituation im Niger.
Das Verhalten von staatlichen Autoritäten sowie von PolizistInnen, ZollbeamtInnen und FösterInnen schürt die Spannungen weiter. Einerseits sind die nomadischen ViehzüchterInnen nicht hinreichend über ihre Rechte aufgeklärt, andererseits werden ihre Rechte oftmals nicht respektiert. StaatsbeamtInnen sind häufig in Korruption verwickelt, missbrauchen ihre Macht und verlangen willkürlich Bußgelder. Aufgrund ihrer schwachen Lobby werden ViehzüchterInnen außerdem immer wieder Opfer von Gewalt.
Ein weiteres Problem ist die zunehmende Monetarisierung. Das heißt, der Zugang zu Weide und Wasser ist heutzutage mit Kosten verbunden. Früher war der Zugang noch durch Gegenseitigkeitsabkommen geregelt. Diese einst reziproken Beziehungen wurden jedoch durch den Ressourcenmangel negativ beeinflusst. Heute sind die Abkommen immer öfter an Zahlungen gebunden. An den Brunnen werden überhöhte Wasserpreise verlangt.
Alles in allem steigt also die Konkurrenz um die wenigen verbleibenden Ressourcen. Die irreversiblen Folgen des Klimawandels können allerdings nicht nur durch besseres Ressourcenmanagement gemindert werden. Vielmehr ist ein grenzüberschreitender Ansatz notwendig, um die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf die Transhumanz in Ländern wie Niger und Benin zu adressieren. Hierbei müssen zahlreiche AkteurInnen wie ViehzüchterInnen, AckerbäuerInnen und StaatsbeamtInnen eingebunden werden. Veränderte Produktionsweisen und alternative Einkommensquellen sind notwendig, um die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen und Konflikte zu vermeiden.
Vielen Dank an Sophie Marie Annen und Sophie Richter Das war ja schon eine relativ komplexe Analyse mit vielen, vielen Einzelpunkten. Noé, vielleicht fangen wir mal mit dir an und vielleicht lassen wir den Klimawandel auch erstmal nochmal einen Moment draußen vor der Tür und gucken uns erstmal den Grundkonflikt an, den die beiden da schildern, also den zwischen den Nomaden und Nomadinnen und den Ackerbauern. Du bist ja Koordinator vom ZFD im Niger. Ist das einer eurer Arbeitsschwerpunkte auch tatsächlich?
Ja, ganz klar. Das war und ist immer noch der Hauptkonflikt, an dem wir arbeiten. Konflikte zwischen sesshaften Ackerbauern und mobilen, also in der Regel mobilen Viehzüchtern, prägen die Landschaft des Sahels und Westafrikas schon seit Jahrhunderten. Also das ist ein sehr alter Konflikt.
Nichts Neues.
Ja, das ist ja. Nichts Neues. Transhumanz an sich ist auch so alt wie die Welt fast. Also seitdem es Viehzucht gibt, gibt es auch Transhumanz. Bravo, also top. Die Präsentation fand ich sehr, sehr gelungen. Es ist sehr, sehr vollständig. Vielleicht wo
können wir das Gespräch schon beenden, ne?
Ist ja schon alles gesagt. Ja. wo ich vielleicht nochmal was ergänzen wollte, es klang vielleicht irgendwann so, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, dass mittlerweile Transhumanten gezwungen sind, aus den nationalen Grenzen rauszugehen, weil die Ressourcen knapper werden. Es ist eigentlich fast das Gegenteil. Aufgrund der sich ändernden Lage, der immer knapper werden Ressourcen für Transhumanten, nicht für Ackerbauern. Die Erträge der Ackerbauern, die wachsen seit Jahren enorm. Das ist eine andere Grundlage. Aber der Sektor Viehzucht ist tatsächlich immer mehr eingegrenzt von vielen Faktoren, auch Sicherheitsfaktoren, politischen Faktoren. Und wo früher viel größere Wanderrouten genutzt wurden, sind Transhumanten heute leider, kann man sagen, viel mehr eingeengt in nationalen Grenzen und müssen nach Alternativen suchen.
Und womit hat das zu tun? Dass sie nicht so einfach eine Staatsgrenze überqueren dürfen? Also sind das politische Gründe oder andere?
Das sind zum Teil politische Gründe, Sicherheitsgründe. Es gibt im Sahel immer mehr Banditen, Terroristengruppen, die natürlich eine Gefahr auch für Transhumanten darstellen. Das hat auch einfach mit der Entwicklung des Landes zu tun. Also Landwirtschaft nimmt zu. Es gibt immer weniger Platz einfach für Viehzucht. Also ganz pauschal dargelegt, es gibt immer weniger Weideflächen. Es gibt auch viel mehr Infrastrukturen, viel mehr Straßen, die einfach diese alten Bewegungen, alte Transhumanzrouten immer mehr eingrenzen. Die intensive Landwirtschaft nimmt zu und genau, das ist wahrscheinlich eines der, zusammen mit dem politischen und Sicherheitskontext, der wichtigste Eingrenzungsfaktor, würde ich sagen, ja.
Also ich höre jetzt so raus, dass dieser Konflikt zwischen den beiden Gruppen nicht auf Augenhöhe ist, ja, sondern dass es da Machtgefälle gibt. Ist das richtig?
Das ist klar. Das wurde auch von den Studentinnen auch schon so gesagt. Das ist schon lange so. Mindestens seit der Kolonialzeit. Früher war das anders. Vor der Kolonialzeit, da waren die mobilen Herder, die mobilen Viehzüchter oft die dominante Gruppe, die Herrschergruppe seit der Kolonialzeit und dann noch stärker seit dem Nationalstaat. Natürlich sind sesshafte Lebensweisen viel privilegierter, auch auf legaler Weise, ja, das ist klar.
Und wie arbeitet ihr zu diesem ganzen Konfliktkomplex als ZFD?
Wir haben zwei Hauptsäulen, wir gehen zwei Wirkungen nach, so sagt man das im Jargon, im Entwicklungsjargon. Also einmal versuchen wir, die Zielgruppen sowohl die Landwirten als auch die Viehzüchter über ihre eigenen Rechte zu informieren, zu sensibilisieren. Wir versuchen Gesetzestexte auch zu popularisieren, auch in lokalen Sprachen, auch anhand von von Bildern, Videoclips und solche Sachen. Wir versuchen auch, bestimmte Akteure, wichtige Akteursgruppen, wie zum Beispiel Richter, Sicherheitskräfte, Förster, die mit diesen Konflikten direkt zu tun haben, auch weiterzubilden, zu trainieren in bestimmten Aspekten, zum Beispiel Landrecht, Pastoralrecht und so weiter. Und
darf ich mal ganz kurz eine Nachfrage stellen? Wenn diese nomadische Bevölkerung eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist, wie sprecht ihr die an? Oder also wisst ihr, wann wer wo vorbeikommt? Sind es Routen, die sich so wiederholen und ihr macht dann mit denen so Workshops? Oder wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, wenn man mit solch einer Zielgruppe arbeitet. Also wir arbeiten indirekt mit der Zielgruppe via Organisationen der Zivilgesellschaft, also zum Beispiel Verbände von mobilen Viehzüchtern, die dann selbst einen viel besseren Zugang zu diesen Gruppen haben und die dann auch wissen, mehr oder weniger, wann soll wer wo sein. Und die dann, also wir machen wenig Workshops direkt mit den einzelnen Viehzüchtern, weil die das auch oft gar nicht können, weil sie sind dann irgendwo im Busch schwer zu erreichen. Das machen wir dann indirekt. Wir arbeiten dann trotzdem, versuchen dann mit einzelnen Viehzüchtern doch direkt in Kontakt zu treten, via unseren lokalen Organisationen, um ein bisschen auch deren Lebensweisen, die Entwicklung also im Kontext der Transhumanz zu wissen, okay, wo gab es Konflikte, um ein bisschen auch das Phänomen, die Entwicklung des Phänomens im grenzüberschreitenden Kontext besser zu verstehen und daraus dann auch Schlüsse zu ziehen, um unsere Arbeit auch dementsprechend weiterzuentwickeln.
Jetzt haben wir in der Analyse gehört, dass dieser ganze Konflikt ja schon sehr viele Faktoren hat und auch sehr viele Faktoren, die den jetzt mal von dem Grundkonflikt, alle wollen dasselbe Land für unterschiedliche Zwecke, die dann noch verschärfend hinzukommen. Da fielen Stichworte wie Bevölkerungswachstum, was einen erhöhten Druck ausübt. Da fiel das Stichwort Korruption. Und es fiel, glaube ich, auch das Stichwort, dass der Zugang zu Wasser und Ressourcen auch monetarisiert wird, also dass man dafür zahlen muss. Das sind ja schon mal Faktoren, die alle diesen Konflikt auch verschärfen. Und jetzt kommt da noch dieser Klimawandel.
Zusätzlich. Machst die Tür jetzt auf und lässt ihn rein. Ne?
Welche Beobachtungen hast du denn gemacht, Noé, zum Einfluss des Klimawandels auf den Konflikt? Ganz konkret, vielleicht bei euren Projekten.
Ganz konkret muss ich ehrlich zugeben, keine. Also ich habe keine direkten Einflüsse sehen können in der täglichen Projektarbeit. Wenn man dann auch den Zielgruppen fragt, dann und wenn wer auch wirklich nachhakt, dann sieht man, dass die selbst auch sich nicht davon betroffen fühlen. Also so ist zumindest meine Erkenntnis, zumindest nicht direkt.
In welchem Sinne, Noé, dass die das Wort Klimawandel gar nichts damit anfangen können? Meinst du so?
Ja, beziehungsweise die verbinden vielleicht das Wort Klimawandel manchmal mit anderen Sachen, mit ökologischen Problemen, die über den Klimawandel hinausgehen. Zum Beispiel Nährstoffentwicklungen, dass es die Böden weniger nährstoffreich sind oder Abholzung, solche Sachen. In der kurzen Präsentation wurde auch gesagt, dass es zu immer mehr Extremen und Wetterereignissen kommt. Und dass auch die Dürren stärker werden. Also das sind auch Sachen, die eigentlich nicht belegt sind. Wenn man sich Satellitenaufnahmen schaut, zum Beispiel Satellitenbilder, dann sieht man, dass eigentlich in den letzten 20 Jahren es mehr Niederschlag gibt und dass der Sahel an sich eigentlich grüner wird. Das heißt, wenn man wirklich ganz strikt die Konsequenzen des jüngeren Klimawandels sich anschaut, sind die kurzfristig zumindest nicht, kann man nicht sagen, dass sie wirklich einen negativen Einfluss auf die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung hat. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass...
Das ist doch auch mal schön zu hören.
wenn ich da noch einen Punkt hinzufügen kann.
Ja, gerne.
Weil ich stimme Noé komplett zu. Ich habe ja auch sehr viele Interviews geführt mit AkteurInnen, entweder die in Dosso, in der Region im Süden von Niger leben, oder auch Repräsentantinnen sind. Und das einzige Mal, wo wirklich gesagt wurde, es ist eine Auswirkung vom Klimawandel, die sie spüren, ist, dass im Norden von Niger, wo wirklich ja die pastorale Zone ist, dass da die Brunnen früher versiegen. Und das jetzt schon sichtbar ist. Und da deshalb auch viele Viehhirten früher vom Norden in den Süden ziehen und dadurch den Ressourcendruck auf den Süden erhöhen. Somit ist es dann eine indirekte Auswirkung. Man spürt es nicht im Süden von Niger, aber langsam im Norden merkt man die Auswirkungen von Klimawandel nach den Interviewten.
Und darüber hinaus, also wenn ich euch beide da richtig verstehe, ist es eher noch eine Zukunftsvision.
Oder
eine negative Zukunftsvision, dass sich die Konflikte wirklich verschärfen durch den Klimawandel. Das, was man jetzt so eben prognostiziert. Was passieren könnte, wenn?
Ja, also ich glaube, man kann einfach davon ausgehen, dass Klimawandel an sich, ob es jetzt mehr Niederschlag gibt oder weniger, aber einfach eine viel mehr Unsicherheit mit sich birgt und dass eine Änderung der biotischen Grundlagen immer mit bestimmten Risiken einhergeht. Und das heißt, bestimmte Lebensweisen, bestimmte wirtschaftliche Praktiken müssen angepasst werden und das birgt Risiken auch in Sachen Konflikten. Das ist ganz klar.
Und wie geht ihr damit um als ZFD? Was bedeutet das für die Friedensarbeit? Versucht ihr das irgendwie einzubeziehen?
Ja, klar, sicher. Also ich, vielleicht um nochmal ganz kurz auf den Faktor Klimawandel zu gehen. Ich glaube, der Sahel ist von vielen Wandeln, ökologischen Wandeln umtrieben. Und davon ist der Klimawandel nur eines von vielen. Es gibt, wie ich sage, eine Änderung der Nährstoffdecke aufgrund von sich ändernden Landwirtschaftspraktiken. Es gibt die ökologische Krise, also Biodiversität meine ich, die auch sehr akut ist. Wasserverschmutzung, das alles trägt zur Minderung der ökologischen Resilienz zu oder bei. Und das sind auch diese anderen ökologischen Faktoren sind Faktoren, die wo lokale Projekte, lokale Bürger viel mehr Einfluss drauf haben können als jetzt eine Minderung der globalen CO2-Werte. Und wenn man die gesamte und wenn man die gesamte ökologische Resilienz stärkt, zum Beispiel wenn man die Artenvielfalt stärkt oder zumindest versucht zu bewahren, besser mit Böden umgeht, dann stärkt man generell die ökologische Resilienz und die soziale Resilienz dann auch gegenüber den kommenden Folgen des Klimawandels. Und da versuchen wir zu agieren. Also insgesamt die Resilienz zu stärken, sowohl ökologisch als auch soziokulturell und wirtschaftlich.
Ja, aber die individuelle und die soziale Resilienz, Widerstandsfähigkeit von Individuen und von Gesellschaften zu stärken, ist ja Kerngeschäft vom ZFD. Eigentlich überall, ne? Und ihr habt ja noch einen ganz interessanten Ansatz. Und Achtung, ich starte mit der Überleitung.
Ihr sucht, gut, dass du es nochmal sagst.
Ja, hier sucht euch ja für diesen Umweltaspekt, die Umweltresilienz zu stärken, dann auch noch andere Partner, die da vielleicht ihre Stärken haben. Und deswegen reden wir ja auch heute mit euch, weil ihr eine ganz interessante neue Kooperation eingegangen seid. Dazu wird die Nina uns mehr erzählen. Sebas.
Genau, Nina, in dem Vorgespräch hatten wir ja schon mal ein bisschen uns ausgetauscht. Erzähl du uns doch einfach mal, was ist Phrexus und was hat das mit dem ZFD zu tun?
Also Phrexus ist ein Projekt von der GIZ, das eigentlich darauf ausgelegt ist, die Sicherheit und Resilienz der lokalen Bevölkerung zu stärken vor dem Hintergrund des Klimawandels. Und der ZFD ist eine Synergie eingegangen oder eine Kooperation mit dem Projekt. Und wir sind quasi die Projektdurchführenden vor Ort im Niger. Also Phrexus hat Pilotprojekte in Niger, in Mali und im Tschad. Und wir sind quasi die Durchführenden in Niger.
Okay, wenn du sagst, das Programm möchte die Resilienz, also so die Art Widerstandskraft stärken, wie sieht sowas aus?
Also das ist natürlich, das ist quasi das Ergebnis unserer Arbeit, dass wir dann die Resilienz gestärkt haben. Genau, hoffentlich. Da müssen wir natürlich erstmal hinkommen. Aber dass wir sind dabei, die Bedarfe zu identifizieren der lokalen Bevölkerung, der NutzerInnengruppen, zu schauen, wie können wir Projektaktivitäten umsetzen, wo beide Nutzergruppen von profitieren und dann schauen, wie wir klimasensible Aktivitäten durchführen. Aber was wir machen, ist in der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.
Okay, also es soll auch ein bisschen die Selbstdefinition von denen, was sie wirklich brauchen. Ist ja normalerweise ein klassischer Fehler, wenn man von außen kommt und sagt, so, wir wissen sofort Bescheid, was ihr braucht, machen wir das. Funktioniert normalerweise nicht. Habt ihr schon erste Einblicke, was so gefordert wird? Entweder von der nomadisch- oder viehwirtschaftlichen Bevölkerung oder auch von den sesshaften Bäuerinnen und Bauern?
Ja, auf jeden Fall. Also das Projekt Frexus ZFD ist in drei Phasen gegliedert. Das erste ist, eine Konfliktanalyse zu erstellen. Die zweite ist, in den Dialog zu treten mit der lokalen Bevölkerung, nochmal genau die Bedarfe zu identifizieren und zu überlegen, welche Aktivitäten können wir umsetzen. Und die dritte Phase ist dann wirklich die Implementierung der Aktivität. Und wir haben jetzt eigentlich die erste Phase fast abgeschlossen. Das heißt, die Konfliktanalyse ist durch. Und da haben wir auf jeden Fall schon erste Eindrücke. Also tatsächlich habe ich versucht, in dieser Konfliktanalyse wirklich neutral ranzugehen, zu versuchen, okay, Ackerbau und Viehhirten, zwei Gruppen. Aber was rauskommt, das ist auf jeden Fall eine Benachteiligung der mobilen Viehhirten gibt. Es gibt kaum Strukturen, die eine faire Nutzung, Zugang und Verteilung von Ressourcen gewährleistet. Also es gibt eine sehr schlechte Ressourcengovernance. Und es gibt ethnische Konflikte, die einfach zwischen diesen Nutzergruppen zwischen den Nutzergruppen sind. Und als Ergebnis von all dem zeigt sich auf der lokalen Ebene auf jeden Fall zum einen, dass der Zugang zu Wasser verbessert werden muss, insbesondere in Form von pastoralen Strukturen, also in Form von pastoralen Brunnen auf Weideflächen.
Also dass es dann Wasserlöcher oder Brunnen gibt, wo jeder einen Zugang hat.
Genau. Genau.
So dann auch gekennzeichnete Wege oder...
Genau, also wenn es auf den pastoralen Weideflächen ist, ist das quasi die Fläche, die für die Tiere definiert ist. Sowohl für die Tiere der Ackerbauern als auch für die Tiere der Viehhütten. Aber es klingt jetzt so einfach, okay. Es klingt jetzt so einfach, einen Brunnen zu bauen. Und das
ja, da streiten die sich seit Jahrhunderten und sind da noch nicht drauf gekommen, ne? Glaubst du doch nicht.
Ja, deswegen ist es auf jeden Fall nicht so leicht. Es erscheint irgendwie als externe Perspektive, erscheint es klar, okay, Wasserzugang ist ein Punkt, der verbessert werden muss. Oder die Sicherung der Weideflächen, weil die Viehhütten immer weniger Weidefläche haben, weil die Ackerbauern ihre Felder ausbauen. Erscheint als externe Perspektive logisch, aber die komplexen Dynamiken, die ethnischen Konflikte zwischen Ackerbauern und Viehhütten stehen dem so sehr im Wege, dass man als weitere Aktivität auf jeden Fall Dialogprozesse machen muss, um überhaupt erstmal die Beziehung zwischen den Nutzergruppen aufzubrechen. Da prägen so viel Intoleranz, Stereotype, Ablehnung die Beziehung, dass allein das eine Aktivität, die nur für eine Nutzergruppe favorabel erscheint, auf jeden Fall abgelehnt werden würde von der anderen Konfliktpartei.
Wenn das so ein festgefahrener Konflikt ist, wie seid ihr denn da vorgegangen, die überhaupt erstmal, du hast ja gerade von einer Konfliktanalyse gesprochen, in die ihr die mit einbezogen habt, wie seid ihr da vorgegangen? Was war denn da Schritt 1, auf die zuzugehen? Und gab es auch schon Begegnungen zwischen beiden oder habt ihr mit den Gruppen einzeln gesprochen und du hast ja, glaube ich, auch eine ganz bestimmte Region im Fokus gehabt dabei, oder?
Genau, also unsere Projektregion ist Dosso im Süden von Niger, also da, wo wirklich die Agrarzone ist, wo Landwirtschaft herrscht. Und ich habe mit meiner Partnerorganisation, das ist eine Viehhirtenorganisation, insbesondere zusammengearbeitet und einem Consultant. Damit haben wir am ersten Mal Interviews in Niamey selbst geführt und dann
einem lokalen Consultant aus Niger.
Genau, der auf jeden Fall auch Zugang zu politischen Autoritäten hat. Und dann sind die auf Mission gegangen nach Dosso, haben sowohl mit Ackerbauern gesprochen, mit Viehhirten, mit traditionellen Autoritäten und haben versucht, die verschiedenen Perspektiven einzufangen, die diesen Konflikt prägen.
Und ist das schon veröffentlicht eigentlich oder ist das gerade ein Sneak Preview, den du uns gibst zu der Analyse?
Sneak Preview.
Wow.
Muss nur erst noch absegnen.
Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die Folge noch vor der Veröffentlichung rausbringen. quasi. Okay, und jetzt haben wir schon gehört, Konfliktanalyse. Also erstens, was hast du da gemacht? Und zweitens, hattest du daneben auch noch andere Aufgaben oder war das 100% deiner Tätigkeiten?
Aber nochmal, also ob ich jetzt nur eine Konfliktanalyse geschrieben habe?
Also Wir haben schon gehört, du hast die Konfliktanalyse gemacht, ne? Und wir haben auch gehört, du hast Interviews dazu geführt. Aber gab es da noch weitere Schritte, die du gemacht hast? Oder wie kann ich mir die Konfliktanalyse vorstellen?
Ach so, okay. Ja, also für die Konfliktanalyse habe ich zunächst mich auf jeden Fall eingelesen. Und dann bin ich erstmal sehr auf nationalem Niveau geblieben und habe in Niamey mit eben Repräsentantinnen von Viehhirtenorganisationen oder Ackerbauern gesprochen. Und die haben mir so den Grundkonflikt dargelegt. Somit hatte ich dann so ein bisschen ein Bild, was die verschiedenen Elemente sind. Aber es war auch spannend, weil jede so Partei auch natürlich so andere Konfliktursachen so ein bisschen in den Vordergrund gestellt hat. Und am Ende haben wir jetzt quasi drei Konfliktanalysen. Einmal über die Region Dosso, über die Ressourcenkonflikte zwischen Ackerbauern und Viehhirten in der Region. Und zweimal ganz spezifisch wirklich auf der lokalen Ebene unsere beiden Interventionszonen. Also es sind zwei Naturweiden und die Dörfer drumherum, um die es geht. Und es war ganz spannend, weil so die regionale Konfliktanalyse ist super kompliziert. Und wenn man dann auf die lokale Ebene geht, sieht man, dass sich so Konfliktdriver verschieben. Also während das ganz klar ist auf regionaler Ebene, was sind die Konfliktdriver, so auf lokaler Ebene kann das ganz anders sein, was die Leute wahrnehmen und was für sie die Konfliktursache ist.
Und was ist da der Unterschied dann, wenn du sagst, auf lokaler und regionaler Ebene ist es komplett anders?
Also zum Beispiel in Faray, wo wir auch arbeiten, kam raus, dass ethnische Konflikte eigentlich die zugrunde liegende Ursache sind, ein zentraler Konfliktdriver ist, warum diese Konflikte überhaupt existieren. Weil einfach keine Toleranz herrscht, Strukturen zu schaffen, damit der Zugang, die Nutzung und die Verteilung von Ressourcen verbessert wird. Das war in Faray. In Karel, unserer anderen Interventionszone, kam raus, es geht eigentlich nur, der Ursache vom Konflikt ist wirklich nur Wasserzugang. Ethnische Konflikte spielen da noch gar nicht so eine Rolle. Aber es ist fehlender Wasserzugang. Wenn man aber auf regionale Ebene schaut, ist das halt super komplex. Natürlich ethnische Konflikte, Wasserzugang, aber ganz zentral ist eine unzureichende Ressourcengovernance. Also, dass der Staat seine Rolle nicht nachgeht, den Zugang, die Nutzung und die Verteilung von natürlichen Ressourcen zu gewährleisten. Also ich habe mit so vielen InterviewpartnerInnen gesprochen und die haben mir gesagt, der Staat ist einfach nicht existent. Wenn der Staat seiner Verantwortung nachgehen würde, hätten wir deutlich weniger Konflikte.
Okay, und jetzt, wie du sagst, wenn die Governance oder wo Strukturen schwach sind, ja, und wo Stressfaktoren hoch sind, also Wasserressourcen oder Landressourcen knapp, kann der Klimawandel ein Stressfaktor sein?
Ja.
Würdest du aus deiner bisherigen Beobachtung sagen, ja, trifft zu, aber würdest du sagen, nicht so oder einer unter ganz vielen zu vernachlässigen?
Also es ist auf jeden Fall ein Konfliktfaktor, der, wenn sich die Situation ändert, negative Auswirkungen auf das System haben wird. Vor allem, weil wir von einem fragilen Kontext sprechen, in dem soziale und politische und institutionelle Strukturen einfach nicht ausgebaut sind oder einfach nicht funktionieren, wird der Klimawandel das System destabilisieren. Auf jeden Fall. Also man merkt schon daran, dass auch gesagt wird, okay, selbst im Süden von Niger, es kommen immer mehr Viehhirten, immer früher, auch unsere Wasserressourcen versiegen. Es gibt immer weniger Wasser für immer mehr Nutzergruppen, ist ein Punkt. Aber auch, dass gesagt wird, wir haben zwar viel Regen, aber der fällt zu immer unterschiedlichen Zeiten. Das verschiebt die Ernte, das verschiebt den Zugang der Viehhirten auf die Felder. Und das bringt dieses System, das mal ein Gleichgewicht war zwischen Viehhirten und Landwirten, wie auch gesagt wurde, diese Gegenseitigkeit, das wird quasi aufgehoben. Das heißt, ein System, das funktioniert, wird destabilisiert. Das sind so die Faktoren, die jetzt schon so langsam ein bisschen sichtbar sind. Aber auch meines Erachtens, wenn es wirklich dazu kommt, dass verstärkte Regenfälle, Dürre, doch dann eine Realität werden, werden sich die Konflikte zwischen Nutzerinnengruppen, wird der Wettbewerb um die Ressourcen sich enorm erhöhen.
Jetzt sind wir das ja alles noch im Bereich der Analyse. Wie geht's denn jetzt konkret weiter mit dem Projekt? Was sind denn da die nächsten Schritte?
Also wir haben jetzt die Konfliktanalyse, sind jetzt dabei, die fertigzustellen. Und dann werden wir sie erstmal unserem Schlüsselakteuren vorstellen. Also noch nicht der lokalen Ebene, aber ob es jetzt religiöse oder traditionelle Vertreter sind, ob es politische Vertreter auf regionaler oder nationaler Ebene sind, werden wir unsere Konfliktanalyse in einem Workshop quasi vorstellen. diskutieren, nochmal meine vielleicht auch bereichern durch neue Perspektiven und die Akteure vorbereiten, okay, das sind die Konfliktlinien, das sind vielleicht auch die Konfliktursachen. Wir würden da gerne ansetzen und wir würden uns freuen, wenn eure Unterstützung da ist. Und nach dem Schritt wird dann vor allem mit unseren Partnerorganisationen, wir arbeiten dann mit einer Viehhirtenorganisation und einer Ackerbauerorganisation, wird dann wirklich mit den Gruppen auf der lokalen Ebene in den Dialog getreten.
Also das heißt,
wir werden verschiedene Dialogformate nutzen, ob es jetzt getrennt, ob nur die Ackerbauern und die Viehhirten getrennt nochmal ihre Bedarfe äußern, wirklich die Positionen und Interessen rauszuarbeiten. Das ist ja auch was anderes, was man sagt und was man wirklich fühlt, so ungefähr. Was man tut. Also was wirklich die Bedarfe sind. Weil am Ende ist quasi, am Ende haben beide das gleiche Bestreben, beide Nutzergruppen. Es geht darum, die Lebensgrundlage zu erhalten. Und dass man das am besten irgendwie, dass es ein gemeinsamer Ansatz sein muss, ist irgendwie klar. Aber nochmal zu schauen, okay, welche Ansätze sind für beide irgendwie nachhaltig? Wer muss in was gestärkt werden? Und dann auch auf jeden Fall, also quasi die Gespräche mit den Gruppen zu führen und sie dann aber auch zusammenzubringen.
Aber du bist da ganz optimistisch, ja? Weil im Grunde wird die Konfliktanalyse ja vielleicht für die auch gar nichts Neues sein. Die leben das ja seit langem, aber trotzdem haben sie sich noch nicht dazu durchgerungen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Da gibt's ja auch Gründe für.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Konfliktanalyse ist auch eigentlich nur so, meines Erachtens auch da so, um auch herauszufinden, mit wem spricht man und auf welche Aspekte muss man wirklich eingehen. Weil die Nutzergruppen werden nicht sagen, ja, das sind jetzt ethnische Konflikte, das ist der Grund, warum wir den Brunnenbau der anderen Gruppe ablehnen. Das werden die nicht sagen. Also das ist eher so, um den Hintergrund zu haben, um zu wissen, worauf kann man schauen, auf welche Aspekte. Ja, es ist, glaube ich, kein einfaches Unterfangen, aber ich bin sehr optimistisch bezüglich unserer beiden Partnerorganisationen, die sehr viel Energie da reinstecken und sehr motiviert sind, diese Aktivitäten auch umzusetzen. Somit ja, hoffe ich, dass wir mit einem geeigneten Ansatz und passenden Dialogveranstaltungen Aktivitäten anstoßen können, die klimasensibel den Bedarfen beider Nutzergruppen quasi entgegenkommen und wir damit sozusagen auch die sozialen oder institutionellen oder infrastrukturellen Strukturen schaffen, um möglichen externen Faktoren dann auch entgegenzuwirken, also um dann externen Stressfaktoren entgegenzuwirken, die das System weiter destabilisieren können.
Und was könnte dabei der zusätzliche Benefit von der Kooperation mit Phrexus sein? Also was macht vielleicht eure Arbeit leichter, einfacher, reicher, dass ihr jetzt nicht nur als ZFD agiert, sondern dass ihr noch dieses andere Programm mit an eurer Seite habt?
Also ich muss dir sagen, ich bin ein großer Fan von dieser Kooperation, von dieser Synergie. Der ZFD ist ja wir sind sehr auf Dialogförderung aus, auf soziale Widerstandsfähigkeit stärken, auf Konfliktregelungsmechanismen. Aber wir sind zum Beispiel, wir machen keine Infrastruktur. Wenn es aber nun mal Wasserkonflikte gibt oder auch den Zugang zum Wasser, weil es unzureichende Wasserzugang halt gibt, ist ein Brunnenbau auf jeden Fall was in Betracht gezogen werden sollte. Und durch Phrexus haben wir die Möglichkeit, so das Mandat zu erweitern und auch zu sagen, okay, ein Bedarf ist ein Brunnenbau und den wir dann auch anstoßen können. Und
es ist so ein bisschen komplementär. Also es gibt größere finanzielle Ressourcen, meinst du?
Das auch, aber auch so vom der Ansatz. Also wir sind ja wirklich so, wir sind so die Begleitung und Phrexus machen so die Hard
Technik.
Ja, die Technik so ein bisschen. Und ich finde das super praktisch, weil es sind halt so Klimawandel und Konflikt, das sind keine Ansätze, die man so, oder keine Konfliktdynamiken, die man monokausal irgendwie erklären kann. Man muss da ganzheitlich rangehen. Und ich finde so Dialogförderung und die Beziehung zwischen den Konfliktparteien stärken plus auch zum Beispiel Infrastruktur, aber es können auch ganz andere Aktivitäten sein, zusammenzubringen, ist für mich auf jeden Fall eine Bereicherung für die Arbeit des ZFDs und für Phrexus auch.
Ja, ich glaube, generell ist es sowieso immer eine gute Idee, unabhängig von Umweltthemen, sondern Kooperationsthemen, also Entwicklungszusammenarbeit, immer mit diesem Schwerpunkt Friedensorientierung zu haben. Ne? Ich glaube, das wurde viel zu lange nicht gemacht und ich finde es jetzt toll, dass es mal so als ein, ihr seid ein Pilotprojekt, ne, als Pilotprojekt gestartet ist. Mhm. Und hoffentlich in ein paar Jahren wissen wir dann mehr, wie das dann weitergegangen ist.
Ja, Noevi, ist dein Zwischenfazit von dieser Kooperation? Hat ja erst gestartet, aber vielleicht kann man trotzdem schon was sagen.
Ja, nee, also ich bin sehr zufrieden. Also es ist, bisher funktioniert das ganz gut. Solche Synergieprojekte sind manchmal herausfordernd, weil wir unterschiedliche Strukturen haben, unterschiedliche Mandate, unterschiedliche Ziele auch. Bisher meistert das Nina toll und ich muss noch jetzt den ersten Draft der Konfliktanalyse diese Woche lesen.
Wie viele Bände sind's?
Einiges, oder? Ich habe es nicht mal gehört. Ich habe mich nicht getraut, die Dateien überhaupt zu öffnen. Ja,
ich habe sehr motiviert geschrieben. Ich glaube, es sind jetzt irgendwie so 63 Seiten, aber da fehlt mir noch der letzte Teil fehlt mir noch. Aber ich will es auf jeden Fall noch kürzen. Aber es war dann so ein Flow. Ist ja auch komplex. Ja, ist ja auch klar. Einfach komplex. Kann man ja auch einfach nicht einfach erklären.
Apropos Flow, das ist auch eine gute Überleitung zu unseren letzten drei Fragen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann mache ich mal mit Nina gleich einfach weiter. Was gefällt dir an deinem Einsatzland?
Also ist jetzt ein bisschen abrupt, ne? Wir schließen immer mit so drei persönlichen Fragen.
Nee, also ich musste gerade nur lachen, weil mein Einsatzland ist auf jeden Fall Niamey für mich. Also ich muss dafür Niamey sprechen, weil ich bin noch nicht aus der Stadt rausgekommen. Aber was ich an Niamey sehr liebe, sind auf jeden Fall die Menschen. Ich habe noch nie in einem Land gelebt, wo die Menschen so freundlich und so wertschätzend einem gegenübertreten. Und was mich jeden Morgen glücklich macht, ist, wenn man hier aufwacht, hat man immer so dieses rote Sahellicht. Und das ist einfach so was unglaublich Tiefenentspannendes. Also das macht mich auf jeden Fall zufrieden.
Und was ist demgegenüber schwierig?
Nicht die Stadt verlassen zu dürfen, ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Seit letztes Jahr.
Warum darfst du den nicht verlassen?
Seit letztem Jahr August gab es einen Zwischenfall, wo sechs Franzosen umgekommen sind und seitdem dürfen wir nicht mehr die Stadt verlassen. Was dazu führt, ja, dass man sehr viel in der Stadt sitzt, was aber auch die Gruppe, so diesen sozialen Zusammenhalt zwischen uns allen auf jeden Fall, würde ich sagen, stärkt.
Ja. Dann halt auch gleich die Anschlussfrage, was machst du denn an den Wochenenden?
Ich verbringe sehr viel Zeit mit Freunden, weil keiner kann ja wirklich weg. Somit sind wir alle immer da. Und wir haben sehr viele schöne Get-togethers.
Na gut, drei Fragen, dieselben drei Fragen für dich, Noé. Was gefällt dir besonders am Niger?
Ja, ähnlich wie Nina, muss ich zugeben. Also ich finde, die Menschen haben eine sehr, sehr entspannte, sehr ruhige Art, man könnte fast sagen, sehr weise Art, wie sie mit Sachen des alltäglichen Lebens umgehen. Davon habe ich viel gelernt und lerne immer noch. Auch im Umgang hier mit den Kollegen, das ist sehr, sehr entspannt und trotzdem sehr konzentriert, auf das Wesentliche konzentriert. Selbst wenn ich jetzt eine längere Zeit raus bin, dann merke ich das sofort, wenn ich wieder ankomme. Das ist eine Lebensart, die sehr bereichernd ist.
Und was ist schwierig dort?
Schwierig, es ist ähnlich wie Nina, so dass man aus der Stadt nicht raus darf. Also ich muss zugeben, ich bin nicht auf 15 Quadratkilometer beschränkt. Also ich nutze ein bisschen mehr. Ich gehe auch mal raus.
Da hängst noch eine Null dran.
Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich gehe schon mal raus aus der Stadt. Aber nicht aus der Gemeinde. Dann das ist was wir nicht dürfen. Und ich habe das Glück, dass das Programm ja auch in Benin tätig ist. Das heißt, ich bin mehr oder weniger ein Drittel meiner Zeit in Benin aktiv. Und da bin ich sehr frei in meinen Bewegungen. Das Glück habe ich.
Und ich sehr neidisch.
Also du hast zwei Büros sozusagen. Eins im Niger, eins in Benin.
Zwei in Benin, ja.
Okay.
Ja.
Zwei in Benin.
Zwei kleinere, ja.
Okay. Damit es nicht langweilig wird.
Genau.
Und was machst du an deinen Wochenenden?
Ja, was man so macht. Also ich glaube, das unterscheidet sich nicht so stark von dem, was man in anderen Ländern macht. Also mit Freunden sein. Ich mache viel Sport. Manchmal arbeitet man auch leider. Ja.
Was machst du für Sport?
Ich spiele Fußball, ich jogge und Tennis auch ein bisschen.
Wir hatten im Vorgespräch gehört, bei 45 Grad ist es... Führt das nicht herausfordernd,
ja. Aber man passt sich an, erstaunlich gut an.
Er ist dann einfach Slow-Motion-Fußball wahrscheinlich.
Ja, nee, also man ist dann ein bisschen kaputt am Ende. Ja.
Okay. Ja, gut, vielen Dank.
Danke euch.
Vielen Dank euch beiden.
Ich danke euch.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. ziviler-friedensdienst.org.